Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um eine Hoffnung nach den Prüfungen. Jeremia gab in seinem Herzen nie die Hoffnung auf, dass Gott über die drohende Katastrophe hinaus noch andere Pläne für sein Volk habe. Manche mögen in ihm einen Gerichtspropheten sehen, aber die Zeit der Zerstörung war für ihn in Wirklichkeit nie mehr als ein erster Schritt, eine notwendige Läuterung, die zu einer Phase der Neuschöpfung führt. Im dunkelsten Augenblick von Jerusalems Niedergang kaufte Jeremia zum Beispiel einen Acker als überraschendes Zeichen seines Vertrauens auf fruchtbare Zeiten, die das Land eines Tages wieder sehen werde, in Jeremia 32. Auch in seiner Schilderung des kommenden neuen Lebens ging Jeremia weiter als seine Vorgänger, zuerst durch seine Vision vom neuen Bund. Die Wiedergeburt wird sogar bis in die Tiefe des menschlichen Herzens reichen. Sie wird nicht nur eine Angelegenheit neuer Politik oder neuer Institutionen sein, die die alten ersetzen sollen. Sodann ist er davon überzeugt, dass dieser Neuanfang bei den Exulanten in Babylon geschehen wird, nicht bei denen, die in Palästina in der Gegend der früheren Hauptstadt und des Zentralheiligtums geblieben sind. So lässt sich seine Vision von den zwei Feigenkörben in Kapitel 24 deuten, und das ist auch die Bedeutung des berühmten Briefes, den der Prophet an die Opfer der ersten Deportation geschrieben hat. In Jeremia 29 schreibt er: Lasst euch nieder, denn eure Reise ins fremde Land wird lange Zeit dauern, und doch hat Gott Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Für Jeremia schloss diese Zukunft zweifellos eine Rückkehr in das Land ein, das Gott seinen Vorfahren versprochen hatte. Aber das Erstaunliche an diesen Texten ist, dass der Prophet sich ein Volk Israel vorstellt, das für kürzere oder längere Dauer von Gott geleitet und beschützt wird, jedoch nicht im eigenen Land und nicht durch die Institutionen, die zu diesem Zweck geschaffen wurden, sondern in einem fremden Land, weit weg vom normalen Leben des Volkes. Hier geschieht offensichtlich eine Rückkehr zur Situation des Exodus. Gott ist wieder der Pilger, der sein Volk durch die Wüste führt, wobei die menschliche Mitarbeit strikt auf ein Mindestmaß beschränkt bleibt. Jeremia begreift am Ende, dass Israel im Grunde ein Volk von Pilgern ist, weil seine eigene Geschichte des inneren Exils ihn zu dieser Erkenntnis führte. Schließlich geht ihm auf, dass Gott immer bei ihm gewesen ist, selbst als er sich äußerst verlassen und ausgestoßen gefühlt hat, und dass Gottes Gegenwart seine völlige Wehrlosigkeit zu einer befestigten Stadt, zu einer eisernen Säule und zur ehernen Mauer gemacht hat. Jeremia versteht, dass er nicht wie Baruch darum bitten darf, von den Prüfungen verschont zu werden, sondern dass er alles hat, was er braucht, wenn er mit seinem Leben als Beute davonkommt. Diese Erkenntnis gilt auch für das Volk, an dem er mit allen Fasern seines Seins hängt. Die Verbannten hatten nicht das Wohlgefallen Gottes verloren, noch waren sie von seinem Angesicht vertrieben, wie es eine weniger gründliche Theologie darstellen würde. Vielmehr bildeten sie fern der Heimat den Rest des Volkes, den Grundstock der künftigen Erlösung. Sie sind diejenigen, durch die das Wunder des Exodus wieder aufleben sollte. Wie neu und kraftvoll diese Einsicht ist, können wir mit unserer vergeistigten Gottesvorstellung gar nicht voll ermessen. Wir verweisen Gott eher in einen fernen Himmel, so fern, dass er oft weitgehend imaginär ist, als dass wir ihn an einen bestimmten Ort binden. Aber am Vorabend des Exils eröffnete Jeremias erstaunliche Vision die einzige Hoffnung auf eine Fortdauer Israels über die bevorstehende Katastrophe hinaus. Er erschloss eine Gestalt des Glaubens, der ohne zu viel äußerlichen Ballast die menschlichen Herzen verwurzelt ist und den man deshalb sogar fern vom verheißenen Land verwirklichen konnte. Jeremia selbst hat allerdings noch nicht all die Zusammenhänge erfassen können, die wir gerade untersucht haben. Bei keinem der Propheten Israels fiel die Botschaft, das Wort des transzendenten Gottes, völlig mit dem Leben des Boten zusammen. Sie alle waren Menschen, die in gewissem Sinne sich selbst voraus waren, ständig bemüht aufzuholen, Menschen, die durch den Ruf des Pilgergottes vorwärts getrieben wurden. Sie alle waren Vorläufer einer Erfüllung, die noch ausstand. In der folgenden Generation der Zeit des Exils knüpfen die Propheten Ezechiel und besonders der zweite Jesaja an den Zusammenhang von Jeremias Werk an und verdeutlichten ihn. Und einige Jahrhunderte später brachte Jesus mit seiner Passion Licht in das Geheimnis, wie der leidende Mensch und der leidende Gott zusammengehören. Jeremia hatte diese Perspektiven eröffnet. Er hatte sein Leben ganz und gar Gott übergeben, dessen Wort ihn von außen rief, sich auf die Reise zu machen. Mit seiner eigenen Existenz bezeugte er im Voraus, dass das Exil weder ein Versagen Gottes noch eine brutale Strafe war, sondern etwas völlig anderes, eine neue Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch, trotz der menschlichen Sündhaftigkeit, der Erweis eines Gottes, der seine Verbannung unter der Bedingung annimmt, dass seine treuen Gefolgsleute sein Schicksal teilen, sodass er und sie gemeinsam zu Weggenossen werden und eine neue Zukunft aufbauen können. Jeremia selbst empfand die Frage nach dem Unglück der Gerechten und dem Glück der Gottlosen offenbar immer als Anfechtung für seinen Glauben, Jeremia 12. Und diese Frage quälte das Volk der Bibel nach dem Exil wie nie zuvor. Aber ohne es zu wissen, bereitete er durch sein Dasein eine Antwort auf diese äußerst unangenehme Frage vor. Denn in Jeremia wird eine neue Form des Leidens sichtbar, weder als Prüfung zur Stärkung des Glaubens noch als Fluch infolge der Abwesenheit Gottes. Als Theologe des 20. Jahrhunderts drückte es Dietrich Bonhoeffer in seinen Briefen aus der Gefangenschaft unter dem nationalsozialistischen Regime so aus. Der Mensch wird aufgerufen, das Leiden Gottes an der gottlosen Welt mitzuleiden. So in Widerstand und Ergebung, Seite 395. Mehr als alle früheren Propheten ist Jeremia ein Bindeglied zwischen Gott und seinem Volk, abgelehnt wie Gott, notleidend wie das Volk. Die Inkarnation der Gegenwart Gottes muss bei Jeremia weniger in den Verheißungen gesucht werden, die mit der Dynastie, der Stadt oder dem Tempel verbunden sind, sondern mehr in der Person des Propheten selbst, in den Auswirkungen, die das Wort Gottes auf ihn hat, indem es sein Herz unter Schmerzen umwandelt. Auf diese Weise bereitet Gott sein Volk stufenweise auf einen Glauben vor, der mit dem menschlichen Leben eins wird, der eine völlige Neuschöpfung des menschlichen Herzens einschließt. Und wie am Ende jedes Kapitels, so auch hier am Ende des 5. Kapitels Fragen zum Nachdenken. Erstens, Jeremia stand allen menschlichen Sicherheiten sehr ablehnend gegenüber, da sie zu einer Trennwand zwischen Gott und seinem Volk zu werden drohten und so die Gefahr bestand, dass die Vertrauenshaltung Gott gegenüber verdrängt wurde. Was würde ein Prophet wie Jeremia heute kritisieren? Wo liegt unsere Sicherheit? Zweitens, unter allen Propheten war Jeremia derjenige, dessen Leben am engsten mit seiner Botschaft verbunden war. In welcher Weise legen wir als Christen durch unsere Lebensführung von unserem Glauben Zeugnis ab? Ist unser Lebensstil für andere wirklich ein Zeichen des Glaubens? Drittens, trotz seiner Kritik befand sich Jeremia in tiefer Solidarität mit seinem Volk. Als Glaubende stehen wir bestimmten Werten unserer Gesellschaft kritisch gegenüber. Wie können wir unsere Solidarität mit unseren Mitbürgern trotzdem zum Ausdruck bringen? Wie können wir deutlich machen, dass unsere Kritik nicht von außen, sondern von innen ansetzt? Soweit dieses 5. Kapitel zu diesem ganz großen Propheten mit neuer Botschaft, dem Propheten Jeremia. Im nächsten Kapitel, dem 6., geht es um das Exil, also das Leben in Babylon. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.